Herzlich willkommen bei DAS. Heute mit Ilka Petersen.
Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Wir grüßen Sie wie immer live vom Roten Sofa. Und mit Ihrer politischen ARD-Talkshow konnte sie schon die letzten 20 Jahre einige Abende mit ihr verbringen. Sie ist als Journalistin, Moderatorin und Produzentin mehrfach ausgezeichnet. Zuletzt mit dem Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie Beste Information. Herzlich willkommen, Sandra Maischberger.
Vielen Dank.
Ist auch noch nicht so lange her mit dem Deutschen Fernsehpreis. Können wir noch nachträglich gratulieren.
Danke.
Das war auch nicht der erste, ne?
Es war der dritte, der erste war für NTV, der zweite eben schon für unsere Sendung und dann haben wir es jetzt noch mal geschafft.
Jetzt muss man das Regal so langsam ein bisschen verlängern.
Wir stehen ja in der Redaktion.
Ach so, okay, nehmen Sie ganz
große Regale.
Ach ja, toll. Und jetzt ist es aber momentan so, Sie werden eigentlich vermisst im Fernsehen, weil Sie ja auf der Filmtour sind und dementsprechend gab es, glaube ich, die letzte Sendung am 16.10.
Ja, es ist immer so eine Mischung aus, ist der Fußball unterwegs, haben wir sozusagen dann auch die freien Zeiten. Wir hätten jetzt eigentlich auch Ferien gehabt und ich habe die Ferien genutzt, um eben dann dahin zu kommen, wo ich sonst nie hinkomme, nämlich eben auf Filmfestivals. Ich habe immer Leute beneidet, die Zeit dafür hatten und jetzt habe ich sie mir mal genommen.
Aber Sie sagten mal, das ist total komisch ohne Ihre Sendung.
Das stimmt. Also immer, wenn viel passiert, denke ich, morgens die Nachrichten hören oder lesen und dann kann man das nicht verhandeln. Das fühlt sich seltsam an. Aber in Indien waren wir dann wiederum so beschäftigt, dass ich dann nicht mehr dran gedacht habe. Und die haben auch genügend Nachrichten da.
Und es geht natürlich auch um einen Film, der viel mit ihrer Leidenschaft zu tun hat, sich in Biografien nämlich rein zu, ich möchte nicht sagen fressen, aber so damit zu beschäftigen, dass sie die Person
Doch,
richtig
fressen
rein,
ist ganz gut.
So, genau, dass sie die richtig kennenlernt. Darüber wollen wir natürlich gleich sprechen, denn das zeigt die neue Dokumentation Riefenstahl auch über Hitlers Lieblingsregisseurin. Darüber sprechen wir gleich. Und jetzt eben dieser neue Dokumentarfilm, über den wollen wir sprechen, weil man sich natürlich auch als erstes fragt, warum Leni Riefenstahl? Also was war das? Dass Sie auch, das war ja irre viel Arbeit auch. Warum wollten Sie das unbedingt?
Naja, ich habe mit ihr ein Interview geführt vor eben ein bisschen mehr als 20 Jahren. Sie war fast 100, also so um ihren 100. Geburtstag. Und ich habe dieses Haus verlassen und hatte das Gefühl, ich bin da irgendwie gegen Wände gelaufen. Und da diese Persönlichkeit, aber auch das Umfeld, also das geschichtliche, das künstlerische Umfeld doch so spannend eigentlich ist, bin ich immer wieder an dieses Thema rangegangen.
Aber was haben Sie denn erwartet von diesem Interview mit ihr?
Naja, man macht sich ja ein Bild von jemandem, wenn man sich auf so ein Interview vorbereitet. Und ich hatte natürlich viele Interviews auch von ihr gesehen und gelesen. Und ich wusste dieses Spannungsfeld, Hitlers Propagandameisterin, gleichzeitig eine sehr emanzipierte Frau, die in den 20er Jahren sich ihren eigenen Weg erkämpft hatte, vor der Kamera stand, aber hinter die Kamera gewechselt ist. Regisseurin wurde also eigentlich so ein Role Model für Frauen. Und dann ist sie rechts abgebogen. Und das hat mich schon, ich fand das interessant. Und ich habe auf meine Fragen keine richtigen Antworten bekommen. Ich habe das Gefühl gehabt, das ist so sehr einstudiert. Was ich zu hören bekam, war auch nichts anderes als das, was ich gelesen habe. Und es war schade. Und ich bin immer so ein bisschen gekreist um sie als Thema, um diesen ganzen Komplex und habe eben dann zufälligerweise erfahren, dass ihr Mann gestorben war und dass dann eben dieses Haus leer stand mit all diesen Sachen, die da drin waren. Und dann habe ich angefangen, mich darum zu bemühen, ob man da mal in diese Kisten gucken kann.
In diese 700?
700 etwa, ja.
Dafür muss man ja schon also auch Motivation haben.
Also meine Motivation war, ich finde da Antworten, die ich vorher nicht bekommen habe. Und natürlich war ich nicht diejenige, die diese Kisten aufgemacht hat. Ich war die Produzentin und nicht eben die Autorin oder Regisseurin. Aber es war ein großes Team, das am Ende diese Kisten dann durchforstet hat. Und Andres Weil, der Regisseur, hat es dann meisterhaft, wie ich finde, zusammengebaut.
Das ist ja so unheimlich viel Material, was in diesem Nachlass war. Warum eigentlich?
Naja, sie hat 100 Jahre gelebt und sie hat
aber alles aufbewahrt.
Sie hat sehr viel aufbewahrt, sie hat aber sicherlich auch sehr viel gelöscht, weggeschmissen, verbrannt, zerrissen, was sie hätte belassen können nach dem Krieg. Also war es ein Nachlass, der war eben einmal schon mal durchgearbeitet, zweimal durchgearbeitet, dreimal durchgearbeitet. Deswegen sieht man in unserem Film natürlich auch Dinge, die wir drumherum recherchiert haben. Der Nachlass alleine hat ja auch Lücken gehabt und die musste man füllen, zum Beispiel zu dieser Geschichte in Polen. Hatte sie etwas gesehen von diesem ersten, wahrscheinlich einen der ersten Massaker an Juden in diesem Kriegsfeldzug oder hatte sie nicht? Das war eine der Fragen, die man aus dem Nachlass erst einmal nicht sofort beantworten konnte, aber dann tauchte doch ein Brief auf.
Und gab es nicht auch so einen Spielfilm-Trupp Riefenthal? War das nicht so?
Sie ist in den ersten Kriegstagen mehr oder weniger Hitler gefolgt, weil sie einen Film drehen wollte über diesen Feldzug, diesen heldenhaften, den sie dann auf Leinwand bannen wollte. Und hat dann aber eben abgebrochen, nachdem sie das erste Mal dann wirklich mit dem Gräuel konfrontiert sich sah, hat sie nicht mehr weitergefilmt.
Was war sie denn für eine Person? Weil vorhin haben Sie schon so gesagt, die war auch eine Frau, die viel Power hatte, die sich durchgesetzt hat damals in der Zeit. Wie kann man sich ein Bild so von ihr machen?
Ich glaube, sie hatte also eben sehr viel Energie. Sie hatte ganz bestimmt einen brennenden Ehrgeiz. Sie war, wie ich finde, also meine Meinung, sehr egozentrisch, also so sehr auf sich selber fixiert, sich immer selber bespiegelnd, immer nur die eigene Bedeutung herausstreichend. Sie war sicherlich eine Frau, die ihr ganzes Umfeld auch manipuliert, aber auch ausgenutzt hat. Sie war sicherlich eine sehr begabte Editorin. Also sie hat im Schneiderraum, glaube ich, am meisten ihre Kunstfertigkeit gezeigt, indem sie eben auch mit großer Materialfülle, die sie ja selber immer auch gedreht hat, spannende Filme gemacht hat, also die wirklich auch eine Wirkung hatten auf die Zuschauer. Also sie war sehr viele Schichten.
Und gerade mit dem, das würde auch so ein bisschen dafür sprechen, sie wurde ja von ihrem Lebensgefährten auch ganz viel gefilmt.
Die filmten sich gegenseitig, auch manchmal um neue Kameras auszuprobieren. Also das sieht man sehr häufig im Material, wie sie dann auf ihn zoomt und sagt, ach, guck mal, wie nah ich rankomme mit dem neuen Zoom. Und er hat sie eigentlich in allen Lebenslagen gefilmt, auch als sie sehr, sehr krank und sehr, sehr alt war. Es gibt in diesem Material eben auch Bilder von ihr, wie sie buchstäblich auf dem Sterbebett liegt. Mhm. Und das alles wurde festgehalten und dokumentiert. Nicht in unserem Film, denn das wäre nicht unser Thema.
Nee, das Thema war, wie nah stand sie Hitler? Und dafür gab es ja nun auch ganz viel Filmmaterial. Wir sehen solche Bilder und trotzdem ist es ja so, dass sie als Mitläuferin eingestuft wurde. Naja, wie passt das zusammen?
Sie hat nie geleugnet, dass sie von Hitler fasziniert war. Anders als Albert Speer, der Architekt, hat sie immer gesagt, nein, er hat mich in seinen Bann gezogen, ich war fasziniert. Sie hat nur immer gesagt, die Politik hat mich nicht interessiert. Also ihre Nähe zu Hitler war nicht das, worüber sie gelogen hat. Ihre Nähe zur Ideologie sehr wohl war etwas, worüber sie dann gelogen hat. Und das konnte man ihr auch nicht nachweisen. Man konnte ihr nicht nachweisen, dass sie Mitglied in der Partei war, NSDAP. Man konnte ihr nicht nachweisen, dass sie willentlich Propaganda betrieben hätte. Und am Ende ist sie dann eben als Mitläuferin eingestuft worden, wo sie doch eigentlich eine Vorangeherin war. Sie war diejenige, die diese Ideologie, die sie teilte, von der sie eigentlich auch komplett besessen war, dann auch weiterverbreitet hat durch ihre Filme.
Das ist ja auch, also sie hat ja auch wenn jemand was gesagt hat, ne, dass sie da in Verbindung stand, hat sie ja sofort auch prozessiert, ne?
Ja, sie hat gegen bestimmte Dinge prozessiert, nämlich bei dem einen Mal, als sie die Komparsen, also Sinti und Roma, aus einem Lager für ihre Filmarbeiten genommen hatte und sich danach nicht gekümmert hat, was mit ihnen passierte. Sie sind nach Auschwitz gekommen in großer Zahl und ermordet worden. Hat sie nach dem Krieg dann gesagt, sie hätte sie nicht selber abgeholt und sie hätte nicht gewusst, dass das ein Konzentrationslager ist. Und man konnte ihr nur bestimmte Dinge nachweisen, andere eben nicht nach dem Wissensstand dieser Zeit. Deswegen ist sie eigentlich immer ganz gut durchgekommen.
Das ist ja oft, da haben wir zu Beginn schon drüber gesprochen, dieses Interview, was Sie auch mit ihr persönlich führen durften. Man sieht das doch, oder? Man sieht es doch, wenn jemand lügt, oder? Da gibt's doch so viele Anzeichen. Gerade Sie als Talkshow-Moderatorin über Jahre.
Also ich weiß manchmal, dass Menschen lügen, weil ich quasi die Fakten kenne. Das ist natürlich die beste Möglichkeit, um das herauszufinden. Man sieht manchmal, dass jemand mit den Augen ein bisschen zuckt, wenn er nicht ganz dabei sich ist. Bei Leni Riefenstahl war es anders. Ich war mir nicht sicher, also ob sie sich selber schon so lange belogen hat, dass sie selber an diese Wahrheit glaubte. Und dann wird's ganz schwierig. Also wenn jemand von sich aus überzeugt ist, jetzt die Wahrheit zu sagen, dann kommen Sie als Fragestellerin auch nicht mehr so richtig hinter die Fassade.
Also weil sie sich praktisch ihre eigene erschaffen hat.
Ganz genau. Ich hatte immer das Gefühl, dass sie war keine so tolle Schauspielerin, obwohl sie ein großer Star war in der Stummfilmzeit, aber ihre eigene Rolle konnte sie perfekt.
Okay, ja, ich fand das völlig irritierend, weil sie ist auch so ein bisschen, sie kann auch so eine Distanz aufbauen. Ne?
Und ja, so und dann steht sie irgendwann mal auf und sagt, ich kann jetzt nicht mehr weiterdrehen, das ist jetzt alles viel zu viel. Und das war interessant, es gibt eben so eine Aufnahme mit ihren Schulfreundinnen und da sagt die eine, ja, dass früher du bekamst Krisen. gespielt oder echte, wenn etwas nicht so lief, wie du es wolltest? Das heißt, also sie hat schon als Schülerin auch Aufregung gespielt, damit sie Menschen dazu brachte, das zu tun, was sie wollte. Also Wutanfälle bekommen, hysterische Anfälle, in Ohnmacht fallen, das konnte sie, also ganze Register gezogen.
Bis zum Schluss?
Also ich habe sie mit fast 100 als eine sehr kontrollierte Frau erlebt, ja. Ich würde sagen, bis zum Schluss hat sie sehr genau darauf geachtet, wie sie wirkt. Und eine unserer letzten Einstellungen ist, wie sie immer noch ganz am Schluss sagt, aber hier das Licht, das ist irgendwie ganz falsch und das muss ganz anders sein. Mhm. Also sie war schon sehr bewusst ihre eigene Erscheinung, ihr Image kontrollierend.
Mhm. Eben in ihrer eigenen Welt ja auch so ein bisschen.
Absolut.
Auch bei uns im Norden hat die NS-Zeit ja an vielen Städten ihre Spuren hinterlassen. Am Maschsee zum Beispiel, wo im Sommer ja tausende Menschen das Maschseefest feiern. Naja, umso wichtiger, über die Entstehung da auch Bescheid zu wissen. Dimitri Paul mit dem Blick in die Geschichte.
Zwischen 1934 und 1936 wurde der Maschsee angelegt. Als großes Projekt während der NS-Zeit. Ein Naherholungsgebiet mitten in der Stadt. Der Hannoveraner Dietmar Geier war schon als Kind hier. Auf die Geschichte des Ortes ist er aber erst Jahrzehnte später aufmerksam geworden.
Ich habe diese Statue als Kind sehr oft gesehen, bin dann mal mit meinen Enkeln spazieren gegangen und dann haben wir festgestellt, da oben in dem Kranz, da war mal ein Hakenkreuz drin, das ist rausgemeißelt worden. Und dann bin ich um die Säule herumgegangen und habe jetzt eine Inschrift gefunden, da steht drauf, gestiftet von Senator Fritz Beindorf. Beindorf war der Inhaber der Pelikanwerke und da habe ich fast 30 Jahre gearbeitet.
Jetzt als Rentner sammelt Dietmar Geier Wissen über die NS-Zeit Hannovers und schreibt es auf seiner Homepage nieder. Der Maschsee ist ihm, wegen seiner Bedeutung in der Stadt, ein besonderes Anliegen.
Die Nazis kamen an die Macht, da gab eine riesen Arbeitslosigkeit. Und da war die Idee, doch den Maschsee jetzt endlich zu errichten, um die Arbeitslosen von der Straße zu holen. Und das war aber für die Arbeitslosen keine so eine dolle Idee, weil die kriegten nur einen ganz kleinen Lohn.
Der Maschsee war also eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Die Arbeiter mussten sogar ihren eigenen Spaten mitbringen, um die 78 Hektar auszugraben.
Man hat weitgehend auf Maschinen verzichtet, also es fuhr nur eine Lok mit Anhängern. Alles andere musste mit der Hand gemacht werden, weil man eben so viel wie möglich Menschen einsetzen wollte, um hinterher zu sagen, guck mal, wir Nationalsozialisten haben die Arbeitslosigkeit bekämpft.
Alles sollte der Propaganda dienen. Auch die Skulpturen um den See, Überlegenheit darstellen.
Der Künstler Georg Kolbe hat sich dabei wahrscheinlich weniger gedacht. Die Nazis fanden das toll.
Was lange nicht bekannt war, die Skulptur zeigt das jüdische Geschwisterpaar Löwy, die auch von den Nazis verfolgt wurden. Neben seiner Homepage gibt Geier beispielsweise auch Stadtführungen für Schülerinnen und Schüler. Die Route führt auch am Ballhofplatz vorbei, wo die Hitlerjugend früher große Räume hatte. Das berühre Jugendliche besonders.
Sie stellen vor allen Dingen Fragen, wie konnte es passieren? Weil man sich nicht vorstellen kann, dass es eine Diktatur gegeben hat, in der man nicht sagen durfte, was man wollte. Das ist für sie schwer verständlich, weil sie immer in einer Demokratie aufgewachsen sind.
Und obwohl schon sehr viel über die NS-Zeit bekannt ist, werden immer wieder neue Dinge entdeckt und dann auf städtischen Tafeln des Zeitzentrums Zivilcourage aufgeschrieben. Für die Tafel am Ballhofplatz hat sich Geier lange eingesetzt.
Hier ist bemerkenswert, dass über Jahrzehnte nicht gewusst wurde, von wem der Spruch ist. Wir Jungen haben die Aufgabe, neue Wege zu suchen und den Mut, sie auch zu gehen. Das ist von Georg Stammler, einem glühenden Nazi-Dichter. Und wenn man diesen Spruch mal im Hintergrund sieht, vor den Überfällen auf Länder in Europa, auf Polen, auf die Sowjetunion, auf die Vernichtung der Juden, dann ist das eigentlich ein makabrer Satz.
Zeugnisse des NS-Regimes sind, wie hier in Hannover, auch heute noch sehr gegenwärtig.
Eben genauso wie die Filme von Riefenstahl, Triumph des Willens zum Beispiel oder Olympia. Wie wichtig ist das Ihre Werke noch zu zeigen?
Ja, ich habe gerade während des Beitrags gedacht, es gibt ja diesen Spruch, wer nicht aus der Geschichte lernt, ist dazu verdammt, sie zu wiederholen. Mhm. Und Leni Riefenstahls Geschichte geht über ihre Person hinaus. Es geht um die Verführbarkeit. Man kann sich selber fragen, was würde ich denn gemacht haben? Wie hätte ich denn reagiert? Hätte ich die Distanz gehabt? Wäre ich sozusagen der Macht erlegen? Hätte ich mich auf diese faschistischen Gedanken oder diese Figuren da nicht vielleicht auch drauf bezogen? Und deswegen finde ich, steht sie für etwas und deswegen holen wir sie sozusagen mit dem, was ja eigentlich an Ästhetik von ihr präsent ist, wieder nochmal auch als Person zurück, damit man weiß, warum diese Bilder entstanden sind und warum die so eine Wirkung haben.
War das nicht damals auch so die Verführung, weil Sie das gerade sagten, dass Hitler und Goebbels zu ihr gesagt haben, okay, wir unterstützen dich auch eben in dem, was du machen willst? Also sie hat ja davon geträumt, eben diese Karriere zu machen.
Naja, Goebbels hat in einem Tagebucheintrag geschrieben, sie ist von den ganzen Künstlern die Einzige, die uns wirklich versteht. Ich glaube, es war tatsächlich so, dass sich da zwei gefunden haben, die gleich tickten. Es war nicht so, das war ja ihre Erzählung. Ich war ja nur eine Künstlerin und die haben mir einen Auftrag gegeben und dann habe ich meine Pflicht getan. Das ist nachweislich falsch. Sie war eins mit dieser Ideologie und deswegen haben die sich gefunden. Sie ist nicht verführt worden von Hitler oder von der Macht. Sie hat sich dem hingegeben mit wirklich großem Willen und auch Bewusstsein, dass sie das tat.
Und bis heute ist es so, dass Judy Foster oder Tarantino, sie wird ja bewundert für ihre Werke.
Ja, weil ihre Bilder einfach immer noch eine große Wirkung haben. Der Olympiafilm ist so modern, ich habe mir das jetzt immer wieder angeschaut. Also so wie wir heute Leichtathletik präsentieren, vieles davon ist sozusagen aus diesen Filmen, wenn man so will, einmal etabliert worden. Das ist unglaublich modern und wenn die Ästhetik da ist, haben wir uns immer gefragt, ist dann nicht vielleicht auch das, was diese Ästhetik hervorgebracht hat, auch wieder da, also diese dunklen Ideen und Gedanken. Und ja, ich finde, in unserer Zeit heute ist das durchaus etwas, womit man sich beschäftigen sollte.
Mhm. Und auch anschauen sollte.
Ich hoffe.
So, noch mal kurz einordnen. Also wirklich gruselig, was man
vergast
da hört.
Vergast oder verbrannt.
Genau. Der Lebensgefährte hat sie gefilmt und ihr habt den Anruf draufgelegt. Und das war so diese Begeisterung, nachdem sie in dieser Talkshow war. Ne?
Sie hat nach dieser Talkshow, also das war eine der kritischen Stimmen, der ganz wenigen kritischen Stimmen, da hat einmal eine angerufen und hat gesagt, ich wusste, dass Menschen vergast wurden. Und dann sagt Leni Riefenstahl, ja, wie konnten Sie das denn wissen? Vergast oder verbrannt, egal. Die anderen Anrufer nach der Talkshow, sie hat sie wirklich alle aufgezeichnet, sind aber wirklich in allergrößter Anzahl begeistert, sagen sie. Ihre Haltung hat uns imponiert. Wir wollten ihnen sagen, lassen Sie sich von diesen Schweinen, von dem Rosenbauer, der damals moderiert hat, nicht unterkriegen. Und wir waren ja alle Idealisten damals. Es waren alte Nazis, neue Nazis, junge Menschen, die sich da wirklich auch von ihren, wie wir heute wissen, Lügen in dieser Talkshow haben einfangen lassen. Sie hat gelogen in dieser Sendung. Geradeaus gelogen. Sie hat gesagt, ich war 3 Jahre im Gefängnis, es waren nur ein paar Wochen. Sie hat sich so als Opfer stilisiert und alle haben ihr das geglaubt, weil sie skrupellos einfach ihre Geschichte so erzählt hat, ihre Fake News.
Wie ist das eigentlich jetzt so, wo der Film fertig ist und dieses alles, das ja alles das belegt, was Sie im Grunde genommen damals in diesem Interview nicht von ihr gehört haben? Ist es jetzt so, dass Ihre Fragen mit diesem Film beantwortet sind?
Ein sehr, sehr, sehr großer Teil ist beantwortet. Aber ich hätte jetzt noch mal gerne die Möglichkeit, mit den Erkenntnissen, die ich jetzt habe, Sie doch noch mal zu fragen, um zu gucken, ob es nicht doch irgendeine Art von Selbstreflexion gibt. So einen Moment, wo Sie selber nachdenkt, wo Sie selber möglicherweise sich auch mal in Frage stellt, das, was Sie getan hat, auch mal kritisch sieht. Das war etwas, woran ich verzweifelt bin, dass jemand so dermaßen kritiklos durchs Leben gehen kann und nicht einen Hauch von sich selbst in Frage stellen. Das ist mir total fremd.
Ja, wobei, also dieses Verzweifeln an Gästen, da sind wir in der heutigen Zeit.
Na klar.
Ist ja vielleicht gerade in der momentanen Lage auch des Öfteren so, oder?
Naja, ein Gespräch hat ja immer mehrere Ziele. Eins ist, Informationen zu bekommen. Da verzweifelt man im Moment tatsächlich auch manchmal. Manchmal ist es aber auch einfach das Ringen mit jemandem, einem Gesprächspartner. Also letztlich geht es auch um eine rhetorische Auseinandersetzung. Dann kriegt man zwar keine Antwort, aber der Weg dahin ist auch schon eine Aussage.
Ja, vor allem dieses Verzweifeln daran, weil man ja jetzt auch, wie das Interview damals, wo Sie gedacht haben, Sie muss doch jetzt mal sagen, das war nicht in Ordnung, was ich da gemacht habe. Ich habe es doch begriffen so, ne? Und wenn man dann anderen Interviewpartner, jetzt gehen wir aufs Heute, da sitzen hat und immer wieder nachfragt, weil man eigentlich was anderes hören will.
Tja, aber wenn Sie den Bundeskanzler da sitzen haben, sagt er Ihnen ja auch nur das, was er meint. Und das ist auch sein gutes Recht. Da muss man irgendwie auch... vielleicht dann auch mal dem dann folgen und dann schauen, ob man nicht woanders eine andere Abzweigung nimmt.
Ah, okay. Also, verstehe. Also erstmal dieses, okay, man lässt es so stehen und dann doch mal nachhaken. Haben Sie das Gefühl, das schaffen Sie bei einem Bundeskanzler?
Es gelingt, also bei diesem Bundeskanzler. Ja, also dieser Bundeskanzler ist ein besonders interessanter Gesprächspartner, weil er wirklich doch sehr genau weiß, was er sagen will und was nicht.
Darüber müssen wir so auch gleich noch mal sprechen, wie sich das auch vielleicht verändert hat, wie sich das Coaching vielleicht auch verändert hat von Politikern. Aber ich möchte das ganz gern noch abschließen mit Frau Riefenstahl, weil ich so, Sie sagen so, okay, es ist nicht alles das passiert, was ich mir so erhofft hatte. Also ne, man kann Sie nicht mehr fragen. Aber warum ist dieser Dokumentarfilm Ihnen so wichtig? Warum haben Sie so viel Recherchezeit auch investiert, als Produzentin ja auch mitgemacht, obwohl der Regisseur ja ein anderer ist?
Also am Anfang war die Neugierde auf eine Person und ihre Zeit, also eine Persönlichkeit und die politische Gegenwart der damaligen Zeit, also 30er, 40er Jahre der Nazizeit. Und dann haben wir festgestellt, auch nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine, wie viele Dinge dann doch irgendwo sehr gegenwärtig waren. Und am Ende, finde ich, ist es gar kein Film über die Vergangenheit, sondern ich habe das Gefühl, da sind so viele Elemente drin, die so gegenwärtig sind, also wie das, was uns gerade als Zeit entgegenschreit. Und ich würde mir sehr wünschen, dass dieser Film zu einer Zeit kommt, wo er auch eine Warnung sein kann, dass wir nicht in der Zukunft das erleben, was wir schon mal hatten. Das ist der Grund, weshalb wir da so wahnsinnig viel Zeit investiert haben.
Haben Sie das eigentlich persönlich auch mitgenommen? Also wenn man sich so damit beschäftigt und da so eintaucht in die Geschichte?
Schon, klar. Also mich hat, ich weiß, als ich diese Telefonanrufe nach der Talkshow, das ist so ein Rohschnitt gewesen von 30 Minuten, nur mit diesen Anrufen von Menschen, die dann sie überschüttet haben mit auch Sachen, wie wir heute so auf X oder Facebook kennen, so hasserfüllten Schreiben und Reden über die Menschen, den Staat und alles, was man verachtet. Und ich dachte, das ist doch wie heute. Und dann habe ich gedacht, ja, wer weiß, also vielleicht sind wir heute wieder so verführbar, weil die Krisen in unserer Zeit auch wieder wachsen. Und wer weiß, ob man da nicht dann denen hinterherläuft, wieder mit den einfachen Antworten. Ja, doch, es hat mich mitgenommen.
Sie erholen sich so ein bisschen von dem Ganzen, was eben auch, auch durch diese ganze Politik, mit der Sie sich beschäftigen, wo Sie eintauchen, auch heute, glaube ich, durchs Wandern, das ist so ein bisschen, ne? Das Bergsteigen.
Das ist auf jeden Fall, als ich hier in Hamburg wohnte, fehlte mir so ein bisschen.
So ein bisschen, da gibt es Wasser.
In Kottenbüttel gab es so einen kleinen Hügel. Ich glaube, es ist ein Schutthügel aus dem Zweiten Weltkrieg mit dem Schutt, was man rausgemacht hat. Aber der war immerhin, konnte man so ein bisschen hochgehen, ja.
Aber ich komme da gerade drauf, weil mich nämlich auch in der Vorbereitung fand ich es interessant, dass Sie eben auf so einer Bergsteigertour auch so ein bisschen erzählt haben, was Ihnen Kirche bedeutet. Morgen ist ja Reformationstag und Sie sind wieder eingestiegen in die Kirche. Das fand ich ganz interessant, mit Mitte 50.
Das hat mit dem Wandern weniger etwas zu tun, sondern...
Nee, aber nur, weil Sie da waren Sie so gefühlt so gelöst und haben das so erzählt, ne? Wie es Ihnen so geht mit manchen Dingen.
Dem Werner Schmidtbauer, mit dem ich ja früher auch moderiert habe, erzählt und der hat so eine Sendung, da läuft man auf die Berge und redet, was überhaupt gar nicht zusammenpasst eigentlich. Und nein, das war die Konfirmation meines Sohnes und der Konfirmationskurs und auch das Gefühl, dass die Gemeinde, in der wir leben eben, und ich bin wirklich nicht gläubig, aber dass die einen wichtigen sozialen, eine wichtige soziale Funktion auch noch hat und in eine Lücke geht, die dann eben auch zum Teil heute gelassen ist, wenn man eben sieht, dass wie wenig Jugendarbeit eben letztlich dann noch passiert, wenn die Vereine nicht da sind, die Kirchen nicht da sind, eben auch keine Räume da sind. Und ich fand das einfach sehr beeindruckend, was die da machten. Und als die Konfirmation dann in dieser schönen Kirche in Berlin-Mitte dann stattgefunden hat, dachte ich, ja, warum nehme ich den Service, ohne dafür zu zahlen, wenn es mal ganz banal gesagt, und bin wieder eingetreten.
Aber jeder hat ja so seine Geschichte. Absolut. Mit der Kirche. Und der Tag morgen wird gefeiert, weil es ja an den Neuanfang der Kirche gedenkt. 1517, als Martin Luther da seine Thesen verkündete, die ja zur Erneuerung der Kirche und zur evangelischen Kirche eben auch geführt haben. So, und deshalb stellen wir morgen eben ganz unterschiedliche Wege, wie wir gerade auch schon besprochen haben, gemeinsam mit der Kirche vor.
Wer Veränderung will, braucht Mut.
Man rebelliert ja, um etwas zu verändern, um etwas Altes, Verkrustetes aufzubrechen. Und daraus muss natürlich was Neues entstehen.
Und die Bereitschaft, Opfer zu bringen für das, woran man glaubt.
Natürlich kann ich als einzelne Person nicht die Welt verändern. Du musst eigentlich erst mal vor der Tür anfangen, um Veränderungen zu bewirken.
Zum Reformationstag stellen wir drei Leute vor, die für ihre ganz eigene Erneuerung kämpfen.
Um Raum für Neues zu schaffen, muss ich Altes auch erstmal aufhören und gucken, wie kann es jetzt neu aussehen, sozusagen.
Karin Diestel wächst in den 50er Jahren mit der Kirche auf. Ihr Vater ist Küster in Hamburg-Nienstedten. Die Familie wohnt im Gemeindehaus. Die Kirche ist ihr Spielplatz.
Für Kinder ist das doch ein Traum. Das war meine Eisenbahn. Da habe ich drin gesessen und geglaubt, ich fahre mit dem Zug um die Welt.
Dieser Besuch ist für sie der erste seit Jahrzehnten. Mit der Zeit verändert sich ihr Verhältnis zur Kirche. Ein Erlebnis prägt Karin besonders. Als sie in der Grundschule ist, möchte sie einen Freund mit nach Hause nehmen. Er heißt Devin.
Meine Eltern haben immer die Tür aufgemacht. Ich durfte jeden mitbringen. Und als Devin dann durch den Garten ging, ging das Fenster im Pastorat auf und die Pastorin rief raus, Nicker wollen wir hier nicht haben. Da habe ich als Kind gewusst, irgendwas läuft hier falsch. Die wollen dieses Kind nicht. Ich habe es nicht begriffen, warum. Aber das haben mir meine Eltern erklärt und da habe ich gedacht, das ist nicht meine Kirche.
Als sie 6 Jahre alt ist, schicken ihre Eltern sie zu einer 6-wöchigen Kur in ein Kinderheim im Harz.
Wenn du ein Kind aus der Familie nimmst und es wegschickst, in einen Zug setzt, da hat das Kind kein Zeitgefühl. Das denkt, es wird nie wieder nach Hause kommen, es ist abgeschoben worden. Und als ich zurückkam und meinen Eltern erzählt habe, wie schlimm es ist und geweint habe, da haben sie mir nicht geglaubt. Und da hat es einen Knacks bei mir gegeben.
Das Verhältnis zu ihren Eltern und zur Kirche zerbricht. Von da an geht sie ihren eigenen Weg und der ist rebellisch. Karin schließt sich der 68er-Bewegung an, protestiert in Hamburg gegen den Schah und in Brockdorf gegen den Bau des AKWs.
Das alles habe ich also voll genossen, da war ich mittendrin und es hat mein ganzes Leben beeinflusst.
1973 entschließt sie sich dazu, ein Haus in Hamburg-Blankenese zu besetzen.
Da habe ich gewohnt. Das ist das Haus, das ich besetzt habe.
Eine alte Dame soll ausziehen, weil auf dem Grundstück ein Parkplatz gebaut werden soll. Karin wehrt sich mit Erfolg. Die Aktion landet in der Lokalpresse und beeindruckt sogar ihre Eltern.
Ich habe mit einer ganz anderen Reaktion gerechnet, aber sie fanden das toll. Und das hat mich gefreut, weil ich damit nicht gerechnet habe.
Heute engagiert sie sich gemeinsam mit ihrem Mann Berthold für die Omas gegen rechts. Auf dem Norden-Festival werben sie für die Gruppe in Schleswig.
Für Freiheit und Demokratie.
Mir war der Weg des geringen Widerstands eigentlich immer zu teuer. Ich hätte irgendetwas aufgeben müssen und ich will in meinem Leben nie wieder was aufgeben.
Ja, den Weg von Karin Diestel und anderen sehen Sie in zur Feier des Tages, Reformationstag, dann morgen um 11.30 Uhr im NDR Fernsehen. Wir können ja mal in Ihre Vergangenheit kurz abtauchen. War das was Rebellisches? Ich meine, es waren ja auch ein paar Jahre in Frascati dabei.
Na gut, da war ich ein Kind, bis ich 8 Jahre war, waren wir in Italien. Meine Eltern haben...
Ja, aber das sind ja auch die Jahre, wo man sich viel merkt. Vielleicht nimmt man dann so ein bisschen was mit.
Das war definitiv die am wenigsten rebellische Zeit, weil es so schön war. Mhm. Also da war überhaupt nichts, wogegen man hätte rebellieren wollen. Oder ich jedenfalls nicht. Nein, nein. Die Rebellion kam ein bisschen später, aber nicht gegen die Eltern so sehr, weil ich irgendwie ein sehr offenes Elternhaus hatte, aber so die Zeit natürlich, also wenn ich mir die Bilder angucke, Brockdorf, da war ich nicht, aber das war natürlich, das klang so wie Revolution, die von Gleichaltrigen gemacht wird, also ja, wäre ich wahrscheinlich gerne dabei gewesen.
Ja, aber vom Weg her war es ja dann auch eher geradlinig, ne? Ist Journalistenschule, also alles so, wie man sich das vorstellt.
Sieht so aus, ja.
Oder? Ja, das ist ja toll. Also ich meine, wenn man so zurückblickt, weiß ich nicht, würden Sie sagen, irgendwo falsch mal abgebogen?
Nein, am Ende natürlich nicht. Ich wollte, nach dem Abitur war ich nicht so ganz sicher, was ich machen wollte, außer dass Journalismus mich sehr interessiert. Und ich habe zufälligerweise direkt danach angefangen mit 19. Und dann gab es auf diesem Weg natürlich Höhen und Tiefen, wie sonst. Jahre, wo es nicht gut lief und ich nicht machen konnte, was ich wollte. Und jetzt eben dann doch etwas eine Phase, in der ich einfach vieles von dem realisieren kann, was ich gerne mache. Und das ist ein Geschenk. Also das kann man gar nicht wert genug schätzen, dass man Dinge tun kann, die man sich selber aussucht, stellt dir das mal vor.
Ja, und dann eine Sendung, die Sie ja heiß und innig lieben, wobei sich das doch eigentlich auch ziemlich verändert hat. Oder geht Ihnen das nicht so? Wir haben ja gerade schon mal über das Interview mit dem Kanzler gesprochen, wo Sie auch sagt, ne, der weiß schon, was er dann antworten soll. Und so gefühlt ist es auch so ein bisschen so, dass diese Kultur sich verändert hat, wie diskutiert wird miteinander. Haben Sie auch das Gefühl?
Naja, also ich habe angefangen in den 80er Jahren im bayerischen Fernsehen. Da haben wir Sendungen gemacht, eine Jugend-Talkshow. Und als wir zum ersten Mal über Homosexualität reden wollten mit Schwulen und Lesben, musste jemand von der katholischen Kirche dabei sitzen, weil damals das einfach noch so eine Art Tabu war, im Fernsehen darüber offen zu reden. Das muss man sich mal vorstellen. Wir hatten sehr lebendige Diskussionen, aber eben auch sehr konventionelle Rahmensetzungen. Und dann kamen die 90er Jahre, da konnte man plötzlich auch über alles reden. Auch ich fand immer, man hätte auch über weniger reden sollen. Viele private Sachen, diese ganzen privaten Talkshows, wo die Menschen vor laufender Kamera sich getrennt haben. Heute sind wir so ein bisschen in der Social-Media-Verstrickung. Also alles, was gesagt wird, wird sofort kommentiert. Das macht die Menschen vorsichtiger.
Ich habe auch das Gefühl, dass dadurch, dass man immer so Herzchen verteilt, überall bei Social Media und auch sonst.
Aber wer liest das denn? Ich sehe immer die
machen so zack, zack. Ich weiß nicht, ob das auch so in der Gesellschaft was ändert. Weil es ist oft ja so, dass dann auch schnell irgendwie persönliche Beleidigungen dabei sind.
Lieber Herz als Hate. Also dann lieber wirklich mit viel Zustimmung als mit eben so viel Ablehnung und so viel Wut. Ich habe immer das Gefühl, was macht die Menschen so wütend, dass die sich da so ausgießen, so hasserfüllt? Ich verstehe es immer gar nicht.
Aber wie gehen Sie dann in der Sendung damit um? Weil Sie wollen ja, dass offen diskutiert wird.
Ja, ich möchte eben offen diskutieren, dass man sich das Argument des anderen anhört und darauf reagiert. Das ist ja das, was in Social Media ja zwar auch passiert, aber man bleibt doch letztlich auch sehr auf seinem Standpunkt. Ich finde die Konfrontation wichtig. Das ist wirklich nach wie vor das, woran ich glaube.
Ja, und was man aber immer ein bisschen anschieben muss mittlerweile.
Ja, manchmal muss man es dann noch wieder bremsen, wenn es dann sehr konfrontativ ist.
Aber lieber so, oder? Lieber bremsen, als dass man die ganze Zeit denkt, wer kann jemand mal das Gaspedal
nehmen? Ich mag auch die ruhigen Debatten, also die in der Sache scharf sind, aber im Ton total ruhig. Das sind mir eigentlich die Liebsten.
Ich musste gerade lachen, weil ich gerade Sandra Maischberger gefragt habe, ob es eigentlich noch einen Gast gibt, den sie gerne noch mal haben würde. Und da kam was?
Barack Obama und den Papst, aber das sind immer so der Klassiker. Früher war es noch Fidel Castro, aber der ist schon tot.
Aber ich finde, da sieht man mal so, in welchen Welten sie schon unterwegs sind, wen sie eben schon
internationale
alles hatten. Dass man da schon an den Papst oder Barack Obama denkt.
Journalistin ist das Privileg, Menschen fragen zu dürfen. Also gerne auch die was zu sagen haben.
Das stimmt. Und gleich werden Sie auch Frage und Antwort stehen. Ich glaube, seit 19 Uhr läuft schon die Premiere in Hamburg im Kino von Ihrem Film Riefenstahl, von dem Dokumentarfilm. Und Giovanni Di Lorenzo wartet, will Fragen stellen. Also ein bisschen wie bei Wetten, dass heute. Vom Sofa dann direkt in die Bahn. Ne?
Es wird wahrscheinlich doch ziemlich anders werden. Aber ich bin gespannt, wie das Publikum dann drauf ist.
Ach, die werden Sie lieben. Hm. Wir haben das heute Abend auch getan.
So, anstrengender Film.
Ja, das stimmt. Morgen dann bei uns zu Gast Kerstin Ott, die Sängerin. Freuen wir uns drauf. Und vielen Dank, dass Sie hier waren. Viel Erfolg
Dank,
gleich.
Dass ich hier sein
und
und alles Gute für Hamburg.
Ja, danke schön.
Den schönen Norden, wo ich viel zu selten bin.